Erstes Kapitel: Jesus der Nasiräer. Aus die Urreligion. Vom Standpunkt der Mastersnahen Botschaft aus erblicken wir in Jesus den größten aller Heilande der Welt und den größten Wissenskundigen oder Magier, der sich je auf dieser Erde offenbarte. Er suchte nicht seinen Eigenwillen oder eine begrenzte Idee zu verwirklichen, sondern strebte, den göttlichen Willen dessen zu vollziehen, dem er seinen Ursprung verdankte. Er war die Verkörperung der höchsten Grundtugenden, der Reinheit, der Liebe und der Weisheit, war reinen Herzenskraft des königlichen Blutes, das in seinen Adern kreiste und der ewig wirkenden Intelligenz im Herzen die Führung ermöglichte, so dass sich ihm die allumfassende Philosophie des ewigen Lebens offenbarte. Darum überragt er die Heilande, Weisen, Propheten und Meister aller Zeiten. Der persönliche Geburtstag des Heilandes als eines Menschenkindes ist seit Jahrhunderten umstritten. Die Urchristen nahmen es sich nicht sehr genau mit dem Feiern des persönlichen Geburtstages. Meist feierten die örtlichen Gruppen irgendeinen Tag zwischen dem 23. März und 23. Mai. Besonders die Covenanter hielten sich an diesen Brauch. Aber die Mehrzahl entschied sich schließlich für den 23. Mai, weil bei genauer Nachforschung dieser Tag am besten mit Jesus' Charakterzügen übereinstimmte. Jedenfalls behauptet nicht einmal die Kirche, dass Jesus zu Weihnachten geboren sei, sondern sagt, zu Weihnachten feiere man die Geburt Christi. Also ist die Geburt Jesus eine Sache und die Geburt Christi eine andere Sache. Jesus ist eine Person, ist unser Heiland, der Erlöser. Aber Christus oder Christus ist ein Prinzip, ist der Zustand der Erneuerung oder Wiedergeburt. Der 23. Mai ist der Geburtstag des Menschenkindes Jesus, eines Erlöserkindes, das das Christus-Prinzip offenbarte. Dagegen ist der 25. Dezember der Geburtstag des universellen Christus oder der Gedenktag, an dem die Heiligen Gottes auf Erden den Geburtstag der neuen Menschheit oder die Wiedergeburt des Lichtes, das in der Finsternis leuchtet, feiern. Weihnachten ist der Geburtstag für alle Kinder Gottes, die am ersten Prinzip festhalten und den schon von der heiligen Anyahita mit dem Herrn Gott Masta geschlossenen Vertrag erneuern wollen. Ich bin hier auf dieser Erde, um sie anzubauen und die Wüsten zu verwandeln in ein Paradies, das für Gott und seine Verbündeten drin zu wohnen würdig ist. Schließlich ist der Tag, an dem sich Jesus körperlich auf Erden offenbart hat, für ein fortschrittliches und verfeinertes Denkenswesen unwesentlich und ebenso für ein kultiviertes Herz, dem es genügt, dass Jesus die Wahrheit in einer Sprache kundgetan hat, die ein Mensch begreifen kann. Für den Religion, Philosophie, Wissenschaft und Soziologie noch eine untrennbare Einheit bilden und der daher den guten Willen hat, in der menschlichen Gesellschaft den Frieden, die Freiheit und die Vollkommenheit zu fördern, wofür Jesus das lebendige Beispiel ist. Denn er stellt die vollkommene Einheit dar zwischen der begrenzten Körperlichkeit und der unbegrenzten Unendlichkeit oder wie er es selbst auszudrücken pflegte, ich und Abba sind eins. Uns macht es also nichts aus, ob man sich für dieses oder jenes Datum entscheidet. Ja, uns würde es nicht einmal etwas ausmachen, wenn bewiesen werden sollte, dass der von den Evangelien-Schriftstellern dargestellte Jesus nie gelebt und sich nie auf Erden offenbart habe. Denn selbst dann bliebe uns die Genugtuung, dass die dargestellte Idealgestalt auf die Möglichkeit der Vollkommenheit in künftigen Tagen hingewiesen hat, die erreicht werden kann, sobald der Mensch die Prinzipien des Lebens begreift und die Gesetze der Wiedergeburt erfüllt. Denn wie sehr auch die Berichte über die Geburt des Heilandskindes ausgeschmückt worden sein mögen, so genügt es uns zu wissen, dass in allen wichtigen Abschnitten, von der Vorbereitungszeit angefangen bis zur Empfängnis und weiterhin durch die ganze Schwangerschaft hindurch, eine wohldurchdachte Methode der Wiedergeburt oder Eugenik beobachtet worden ist. Die Charakterstärke und das Denkvermögen beweisen es zur Genüge, dass außergewöhnliche Gaben, Talente und Fähigkeiten vorgeburtlich festgelegt werden können. Mindestens bleibt uns die Genugtuung, dass es schon in weit zurückliegenden Zeiten Denker gab, die sich eine Idealgestalt vergegenwärtigten, die das Ergebnis höherer Eugenik und bewusster Wiedergeburtspflege war. Deshalb sollte uns der Geburtstag Jesus in jedem Falle ein Tag tiefer Betrachtungen über die Verwirklichung der Erlösung sein, damit durch die Kraft der von uns unterhaltenen Gedanken der Tag der Errettung der Menschheit schneller herbeigeführt und die Wahrheit allen Menschen schneller erkenntlich werde, dass die Erlösung der Menschheit nicht religiösen Organisationen anheimgestellt worden ist, sondern auf der Geburt von Erlöserkindern dank der Erfüllung der Wiedergeburtsgesetze beruht. Entscheiden wir uns für den 23. Mai als Jesus Geburtstag, dann treffen wir mit der größten Wahrscheinlichkeit die richtige Wahl. Denn der 23. Mai bringt die Geburt Jesus auf die Wende zwischen zwei Sternbildern. Denn die Erde verlässt das Zeichen des Stieres und tritt in das Zeichen der Zwillinge. Deshalb vereinigt Jesus zwei Naturen in sich. Die Natur des Endlichen oder Materiellen und die Natur der ewigen Zwillingskräfte Äther und Atom. Er besitzt die Eigenschaften des Stieres, der keine Furcht kennt und stets seine ganze Kraft einsetzt und ist sich des göttlichen Prinzips bewusst, das seine unendliche Schöpferkraft vermittels Äther und Atom zum Ausdruck bringt oder offenbart und ihm unerschütterliche Zuversicht zur göttlichen Allmacht verleiht. Erst Jahrhunderte nach seiner Geburt, zur Zeit der Dogmenstreite, entstand offener Streit über den wirklichen Tag der Geburt Jesus, wobei es heftige Auseinandersetzungen über die beiden Naturen Jesus gab. Tatsächlich weisen seine Charakterzüge stark auf die Zwillinge hin. Aber er zeigt auch Eigenschaften, die auf das Stierzeichen deuten. Einerseits das große Verlangen nach Ausgleichung und Aussöhnung und andererseits die große Entschlusskraft, zu handeln und unbeirrt sein Ziel im Auge zu behalten, sich als ein Christus zu erweisen und sich für die Neuordnung der Dinge bis zum Äußersten einzusetzen. Gegenüber den Widerständen und Widerwärtigkeiten seiner Zeit bewies Jesus eine feste, übermenschliche Kraft und seine Leiden und Opfer übersteigen fast alle menschlichen Begriffe und das einem Menschen zumutbare Maß. Aber er offenbarte dabei die Festigkeit und Nachdrücklichkeit der Allmacht, die sich ihres Zieles bewusst und sicher ist, dass ihr Reich auf dieser Erde Wirklichkeit werden wird. Seine Botschaft erschütterte die ganze Welt in ihren Grundfesten, weil er als einziger gegenüber allen den Standpunkt einnahm: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Wegen dieser geistigen Gipfelung, die zugleich eine Ausgleichung bedeutet, erweist sich sein Leben als ein vollkommener Erfolg. Denn seine Botschaft und sein Plan für die Neuordnung der Dinge leben weiter in den Herzen und der Denkweise aller Heiligen Gottes und aller derer, die seine Offenbarungen zu würdigen wissen. Der Natur der Zwillinge entspricht seine große Bescheidenheit, Demut und Ergebenheit selbst in allem, was ihn persönlich betraf. Das setzte ihn in Stand, überall vermittelnd und ausgleichend zu wirken. Er lehrte hoch und niedrig und tröstete die Reichen in ihren Kümmernissen ebenso wie die Armen in ihren Sorgen um das tägliche Brot. Seine Botschaft der Hoffnung, Zuversicht und Anerkennung galt den Kranken ebenso wie den Geweckten und Vorwärtsstrebenden. Überall verbreitete er Licht in der Finsternis oder geistigen Umnachtung, machte den Gottesfunken in den Herzen aufflammen und öffnete allen die Ohren und die Augen, damit ein jeder den einzigen richtigen Weg in die Freiheit und in das ewige Leben erkenne. Jesus lehrte den wahren Zweck und das Ziel des Lebens, offenbarte den Ausweg aus dem Labyrinth der irdischen Verstrickungen vermittels des göttlichen Prinzips im Herzen. In allem, was zu einem vollkommenen Leben auf Erden gehörte, unterwies er die Menschen und bestärkte ihr Gottvertrauen, dass das sogenannte Böse über eine kleine Weile verebben und die Erde von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt sein werde, wie das unerschöpfliche Meer. Tatsächlich ist seine Botschaft bis auf den heutigen Tag immer noch die einzige, die alle Lebensfragen wirklich löst und die Verwirklichung seiner Botschaft bis zur höchsten Vollendung durch seine eigene Person steht immer noch unerreicht da. Wenn wir also seiner immer am 23. Mai eines jeden Jahres gedenken, heißt das nicht nur, der Vergangenheit eingedenk zu sein, sondern zugleich auch, sich vorzustellen, welche Möglichkeiten die künftigen Tage für uns noch innehalten. Denn seine Weisung war: Noch Größeres als ich sollt ihr tun. Die beiden Geschlechtsregister oder Stammbäume Jesus, die im Neuen Bunde, Lukas Kapitel 3, Vers 23 und Matthäus Kapitel 1, Vers 16, erwähnt werden, widersprechen sich nicht, sondern sind beide richtig. Das eine ist das Familienregister Miriams, das andere das von Josef oder Josef. Jedenfalls kam Jesus aus einer königlichen Familie, sodass sich Rechte und Pflichten auf ihn übertragen hatten, die er wahrnehmen musste und die nicht von ihm genommen werden konnten. Im Morgenlande wird man in diese Rechte und Pflichten hineingeboren und niemand kann sie einem abnehmen. Selbst wenn der Betreffende unfähig ist, sie zu erfüllen, kann er davon nicht freikommen, sondern muss die Pflichten einfach erfüllen, wenn immer sie zu erfüllen sind, weil nur er als Einziger damit betraut worden ist. Fällt einem durch Erbschaft ein Amt zu, dann ist man dafür verantwortlich und muss es mit allen Würden und Bürden auf sich nehmen. Das Lebenswerk Jesus war also nicht leicht bei den vielen tausend Verwandten, die die Familienkreise umfassten, und bei all der Verantwortung, die durch Zeit und Umstände vergrößert wurde. So erklärt es sich auch, dass zur Zeit seiner Geburt drei Weise aus dem Morgenlande, drei Zarathustrier kamen und ihm die Abzeichen und Geschenke ihres Ordens brachten, die ihm nach dem Familienrechte zustanden, so dass Jesus zur Überraschung seiner Eltern die goldenen Abzeichen zu tragen bekam, die die Ordensleute der Christusbewegung, wozu auch die Naziräer, die Männer in weißen Kleidern und andere Orden gehörten, zu tragen pflegten. Außerdem gaben die drei Weisen den Eltern Weisungen, welche Bedeutung die Geburt des Kindes für die Eltern und für die ganze Welt habe, um die Eltern auf ihre große Verantwortung aufmerksam zu machen. Aber die Eltern konnten nicht alles verstehen. Das Gold, das die drei Weisen nach den Angaben der Evangelien mitbrachten, waren Goldmünzen mit symbolischen Zeichen, die der zarathustrische Orden ausgedacht hatte. Der Weihrauch war kristallisierter Wohlgeruch, wovon ein ganz klein wenig für ein ganzes Jahr genügte. Der Duft verbreitete sich sehr rasch und war unbeschreiblich wohltuend. Die kleine Menge genügte, um für ein ganzes Leben bei allen möglichen Anlässen mit Wohlgerüchen versorgt zu sein. Die Myrren sind das Sinnbild des Schutzes gegen äußere Einflüsse. Aus alledem ergibt sich, dass Jesus nicht gewöhnlicher Herkunft war. Der Stern, der die drei Weisen führte, ist die große Mission, für die Jesus ausersehen war. Jesus erfüllte seine Berufung über alle Erwartung gut und wich keiner Pflicht aus, sei es gegenüber der Familie, dem Volke oder der ganzen Menschheit. Und er leistete dabei mehr als irgendjemand anders zu seiner Zeit. Dabei stand er ganz und gar allein im Kampfe gegen die Entartung seiner Zeit und ging schließlich im Bewusstsein erfüllter Pflicht siegreich aus allem hervor. Bei der Erfüllung seiner Mission offenbarte Jesus nicht nur hervorragende geistige Fähigkeiten, sondern auch einen völlig unbestechlichen Charakter. Es wäre doch ein leichtes für ihn gewesen, sich den Widerwärtigkeiten der jüdischen Atmosphäre zu entziehen und in ein anderes Land zu gehen, in dem es viel leichter für ihn gewesen wäre, seiner individuellen Berufung zu genügen. Aber er tat das nicht, weil dies mit der Ehre seiner königlichen Familie unvereinbar war, die sich gegenüber jeder Volksgemeinschaft zu bewähren und zu behaupten hatte, indem sie die Ehre des Volkes zu retten und ihm eine geachtete Stellung in der großen Völkerfamilie zu verschaffen suchte. Deshalb wagten ja die Juden selbst nicht, Jesus zu verurteilen, sondern schoben diese Verantwortung dem Römer Pilatus zu, waren sich aber nicht bewusst, dass sich die Wahrheit früher oder später vor der ganzen Welt offenbaren würde.